Kekse und Midnight Movies.
Ich habe was vorbereitet für den Start der Folge. Und das habe ich mitgebracht. Das muss ich ganz kurz noch stimmen. Und dann geht's los, okay? So, ich bin bereit. Ich spiele dir jetzt was vor und du musst erraten, was das für ein Signal ist, okay? Uiuiui, anstrengend immer. Ja. Was war das für ein Signal?
Ich glaube, wird damit zur Jagd geblasen?
Naja, das ist ein bisschen zu einfach. Das ist schon was Spezielleres.
Zur Treibjagd? Oder
nee,
sowas?
Das ist das Signal, die Sau ist tot.
Wirklich?
So, ja, wirklich. Ich habe noch eins. So, warte okay. Auf, warte. Ich muss kurz noch meinen Mund sauber machen. Und hier ein bisschen die Sabber raus. So.
Das klang ein bisschen feierlicher. Vielleicht das Schwein wird präsentiert?
Nee, Hase tot.
Nein, wirklich? Du verarschst mich wirklich? Jetzt.
Nein, ich verarsche ihn nicht. So, ja. Ich spiele ein letztes, habe ich noch einstudiert. Und dann, das ist die gute Überleitung zu unserem Start dann. So, warte. Mann, hier sammelt sich immer so viel Spucke drin. So.
Ah, das kenne ich. Das kenne ich sogar.
Ja?
Der Spatz ist tot.
Nee, auf zum Essen. Habe ich extra einstudiert in den letzten Wochen. Und auf zum Essen passt ja jetzt auch. Und die Musik passt auch, dazu kommen wir später. Was hast du denn heute zum Essen dabei?
Ganz kreativlos. Ich weiß, du denkst jetzt an Hafercookies. Aber
oh, tatsächlich.
Ja, nein, ich habe das klassische, so nennen wir das ja zumindest immer, das Oma-Gebäck.
Aha.
Das ist natürlich auch Opa-Gebäck, aber man verbindet es doch dann oftmals mit der weiblichen Seite der Großeltern.
Ist auch nicht für heute nicht unpassend, muss ich sagen. Du sagst vielleicht, das ist einfach, aber eigentlich ist es auch ganz gut passend. Wir widmen uns ja heute auch ein bisschen alten, angestaubten Traditionen und dann ist doch so ein altes Oma-Gebäck auch gut.
Aber die Variationen enttäuschen mich ein wenig, weil ich habe gehofft, und das kann jetzt einfach an meiner fehlenden Keksbildung liegen, dass sich da auch Waffeln drin verbergen. Aber es ist alles Keks mit Schokolade. Und vielleicht ist das andere auch einfach Waffelgebäck. Mir war so, als gäbe es da eine Mischung, dass es auch manchmal so eine Waffelrollen gibt. Ist dazu aber nicht.
Wir schnappen uns heute mein Jagdhorn, für das ich auch extra natürlich einen guten Koffer habe. Ist auch nicht Sperrgepäck, kann ich so mit ins Flugzeug nehmen. Und reisen in die schottischen Highlands. So, und wir haben ja gestern schon gesprochen, hatte sofort, als wir uns für den Film, für den wir uns heute, den wir heute besprechen, als wir uns für den entschieden haben, hatte ich sofort im Kopf, was für ein Gebäck ich dafür haben möchte. Und deswegen, und ich war erfolgreich. Ich musste sehr, sehr viel umherfahren in verschiedenste Läden, aber gestern Abend bin ich dann nochmal zu Kaufland, bin dort erfolgreich gewesen, bin dort fündig geworden. Es gibt heute, es kann nur einen geben, Shortbread. Kennst du Shortbread? Mann, ich dachte, du sagst jetzt, oh, Shortbread. Das habe ich das letzte Mal, als wir in Irland waren, habe ich das letzte Mal gegessen. Kennst du nicht Shortbread?
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Aha, das ist sehr schade. Das
ich habe gedacht, jetzt kommt ein Keks mit Schottenmuster.
Schottenmuster. Ein Keks mit Einschusslöchern. Kekstod habe ich leider, die Noten für das Jagdsignal Kekstod habe ich leider nicht gefunden. Aber ich habe Shortbread gefunden. Hier steht ja auch schon groß drauf, Pure Butter. Und das ist auch so. Das sind 200 Gramm Buttergebäck. Das ist so ganz pulverig, trocken, aber irgendwie trotzdem so siffig, so butterig. Und ich habe mal geguckt, wenn ich die ganze Packung heute noch esse, dann, hier sind pro 100 Gramm 514 Kalorien. Wenn ich die ganze Packung esse, hier sind 200 Gramm, dann habe ich schon über 1000 Kalorien mehr reingezimmert. Mhm. Das ist doch gut, ne? 29% Butter.
dann ist der Tagesbedarf, da kannst du einen Haken setzen.
Auf alle Fälle. Und die mache ich jetzt auf und freue mich darüber, jetzt mit dir in die schottischen Highlands zu reisen, um dort Shortbread dabei zu essen.
Das würde ich gar nicht vertragen. Ich müsste dazu Darmtee trinken.
Ich glaube,
damit mein Magen nicht revoltiert.
Ich glaube, dir würde das sehr, sehr gut schmecken. Ich glaube, das ist so ein richtiger Christoph-Keks.
Das ist auch ein Dip-Keks, oder?
Auf alle Fälle. Muss man aufpassen, weil das ja so pulverig ist, dass nicht der halbe Keks im Kaffee verschwindet. Das wäre sehr ärgerlich.
Kann man rauswerfen.
Was machst du? Magst du das? Findest du das gut oder findest du das eklig?
Wir haben dazu immer gesagt, U-Boote immer, als Kind. Da ist ein U-Boot drin. Das mochten wir gar nicht.
Ja, das klingt auch wirklich so, als ob man das nicht mögen möchte. Als Kaffee habe ich von den Röstbrüdern aus Weimar, eine kleine, coole Rösterei aus Weimar, habe ich hier den Hausbrü. Der ist sehr, sehr lecker. Der ist so ein bisschen süßlicher und den mag ich ziemlich gern. Hast du auch einen Kaffee?
Ja, ich habe auch einen Kaffee und ich sage was ganz kurz dazu nur, weil ich mich noch informieren möchte und möchte nicht falsche Infos raushauen. Und man weiß ja auch, mit Werbung und was da draufsteht, muss nicht immer stimmen und so. Ich habe einen sogenannten Segelkaffee. Mm. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass der mit nach Europa kam per Segelboot. Und laut Packung 90% weniger CO2 freisetzt als mit einem konventionellen Containerschiff. Also als wenn er mit einem konventionellen Containerschiff gekommen wäre. So, ich vertraue dem erstmal, aber ich belese mich da und werde im nächsten Podcast etwas dazu einfach erzählen. Ja, und der schmeckt ganz gut.
Das ist lecker. Das wäre ja blöd, wenn der jetzt scheiße schmecken würde. Hast du den dann auch mit Meerwasser aufgebrüht? Richtigen Segelkaffee, den trinkt man doch mit
Meerwasser. Ich trinke jetzt nicht nur ohne Zucker und Milch, sondern auch mit Salz.
Das ist aber bestimmt gut für den Magen. Wir haben uns einen Film gesucht. Es ist unsere erste quasi Netflix-Exklusivproduktion. Kann das sein?
Ich würde jetzt erstmal sagen, ja. Jetzt kommt das große Aber. Ich kenne mich da zu wenig aus, weil am Anfang des Films sieht man ganz viele Produktionsfirmen, da ist Netflix nicht bei und ich weiß immer nicht, was haben die produziert oder was haben die eingekauft?
Eingekauft, das weiß ich hier an dieser Stelle. Der ist eingekauft, ist trotzdem Netflix-exklusiv, aber die haben das keine Netflix-Produktion, jetzt so wie Stranger Things oder sowas, was von vornherein von Netflix in Auftrag gegeben wurde, sondern das ist ein Film, der lief auf einem Festival und da hat Netflix den sich kassiert. Und ich muss jetzt hier mal ganz kurz in unsere Liste reingucken. Es sind inzwischen so viele Filme, dass ich die alle gar nicht auswendig kenne. Das ist jetzt dann auch Stand aktuell unser aktuellster Film.
Mhm. Von wann ist der nochmal?
Der ist von 2018. Wir besprechen heute Caliber. Caliber hat einen, wir erwähnen ihn jetzt vielleicht einmal und machen uns im Laufe des Podcasts vielleicht noch das ein oder andere Mal ein bisschen darüber lustig. Der hat den großartigen Untertitel in Deutschland Weidmanns Unheil.
Genau. Und der heißt Caliber, wenn Menschen ihn jetzt auf Netflix suchen. Und ich will jetzt niemanden Dummheit unterstellen. Ich habe auch bis heute Morgen Calibre gesagt. Man findet den, geschrieben wird der Titel Calibre.
Ich mache das heute mal andersrum als in den Folgen davor und fange mit dem Cast an. Jack Lowden spielt Vaughn. Den kennt man von der aktuellen Apple-Serie Slow Horses. Der spielt mit bei Dunkirk und bei 71. Es spielt mit Martin McCann, der spielt Marcus, auch bei 71 mit dabei. Ein toller Film, wirklich ein großartiger Film, den haben wir vor Jahren mal gesehen. Der ist, glaube ich, zumindest hier relativ unbekannt, aber ist auf jeden Fall echt ein absolut nervenzerfetzend spannender, guter Film. Martin McCann spielt auch in der Serie Temple mit und bei, habe ich mit aufgeschrieben, der spielt noch bei ganz vielen anderen Sachen mit, aber ich habe es mit aufgeschrieben, weil ich glaube, du hast das geguckt bei Frankenstein Chronicles.
Ja, daher kenne ich den auch.
Und Kate Bracken spielt Joanna. Die spielt zum Beispiel mit in der Serie Killing Eve, Retribution und dem britischen Original von Being Human. Ich glaube, davon gibt es inzwischen einen US-Remake, aber die spielt in dem Original auch eine große Rolle. Regisseur des Films Caliber ist Matt Palmer. Matt Palmer, die Filmografie ist bis jetzt noch gar nicht so aufregend. Der hat ein paar Kurzfilm gemacht, die, glaube ich, alles relativ große Produktionen waren. Und dann eben Caliber als sein Debüt. Und seitdem, leider bis jetzt zumindest, steht noch nichts in Aussicht. Aber Matt Palmer hat was anderes Cooles. Der hat nämlich in Edinburgh ein Horrorfilmfestival Und das seit 2011. Findet zweimal im Jahr statt. Bei Corona gab es wahrscheinlich gewisse Pausen. Es lief jedenfalls 2022, lief es wieder zweimal und da zum 15. Mal. Das heißt All Night Horror Madness. Und da laufen verschiedene Filme. Es ist immer an einem Tag. Ich glaube, es sind immer so 5 bis 6 Filme. Dazwischen gibt es immer Pausen. Dann gibt es einen Slot, wo alte Trailer gezeigt werden und so. Dann gibt es manchmal auch einen Film, der so in 35 mm in einer besonderen Fassung gezeigt wird. Und es gab dort einige Filme wie Evil Dead, die schon zweimal liefen zu verschiedenen Editions. Und ein Film, der uns beiden ganz besonders viel bedeutet und den wir richtig gerne mögen, der lief am meisten auf diesem Festival, nämlich dreimal zu unterschiedlichen Jahren. Was könnte das für ein Film sein?
Haben wir den schon besprochen?
Nee. Es wird aber mal Zeit. Wir haben es schon öfter angekündigt, dass wir das machen. Wird aber wahrscheinlich nie passieren. Es ist ein Film, der genießt einen extrem großen Kultstatus und wir haben den gesehen und fanden den leider ganz dolle doof. Es ist auch der Lieblingsfilm eines relativ bekannten, kultigen, nerdigen Horrorfilm.
Oh nein, Pieces.
Es ist Pieces. Pieces lief am öftesten auf diesem Festival.
Pieces, der Lieblingsfilm von Eli Roth.
Ja. Ich finde das cool, dass der das macht und dass der das auch immer noch macht. Er ist quasi Host. Ich weiß nicht, ob er jedes Mal da ist. So tief habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Aber bevor wir jetzt einsteigen, worum es denn in diesem Film geht, habe ich einen kleinen Ausschnitt von Matt Palmer. Matt Palmer spricht über das Casting von Jack Lowden, der Vaughn spielt, und was es bedeutet, diese Figur zu spielen. Und das Schöne ist, wir hören das jetzt und danach wird uns Christoph erzählen, worum es in diesem Film geht und was das quasi zu bedeuten hat.
The thing about Jack is he's gonna be a superstar and he's gonna be a movie star, but he's also he's an actor, you know, and he comes from this theater background. And I just had a suspicion that, you know, the role is very intense and goes to some crazy places. And I just had this hope and this feeling that maybe he wants to have a crack at this because it's such a big ask in terms of acting. And, you know, when we got on the set, he was saying, the thing about this role is none of us have ever been anywhere near this in real life. So what this requires is it requires a huge, like, imaginative leap.
Matt Palmer wurde in diesem Interview gefragt, wie es war, Jack Lowden für diese Rolle zu casten. Er hat das Tape von ihm gesehen, das Casting-Tape, und war sofort hin und weg. Und dann haben die den gecastet und das für so eine kleine Produktion hat es dann noch sehr, sehr lang gedauert, bis man überhaupt dazu kommt. Also bis, ich glaube, 3 Jahre vor Drehstart hatten die den schon gecastet. Und in der Zwischenzeit, bevor sie quasi angefangen haben zu drehen, ist Jack Lowden für Dunkirk gecastet worden. Und Matt Palmer hat gedacht, okay, das war's. Der ist jetzt ein Superstar. Das kannst du vergessen, dass der in meinem kleinen Caliber hier mitspielt. Aber er ist dran geblieben. Und das beschreibt er in diesem kurzen Ausschnitt, dass er vielleicht ein Superstar wird, aber er ist eben auch noch ein Actor mit einem großen Theater-Background, mit einem großen Theater, mit einer großen Theatergeschichte. Und die sind am Set gewesen und er hat ihn dann gefragt, warum bist du denn jetzt eigentlich hier? Und da hat er gesagt, er findet die Herausforderung total abgefahren, diese Figur zu spielen, weil er muss was spielen, wo niemand, der hier am Set ist, niemand, der hier gerade ist, jemals in diese Situation war und sehr wahrscheinlich auch nicht in diese Situation kommen wird. Das fand er total spannend, das hat er als Herausforderung gesehen. Und was jetzt genau Schlimmes passiert in diesem Film, was so schlimm ist, dass Jack Lowden das als Herausforderung gesehen hat, das zu spielen, das wird uns Christoph jetzt in einer kurzen Inhaltsangabe erzählen.
Marcus und Vaughn planen einen Jagdausflug in die schottischen Highlands. Vaughn war noch niemals zuvor auf einer Jagd gewesen. Sie übernächtigen in einem Dorf, dem es zunehmend wirtschaftlich schlechter geht. Dann, auf dem ersten Jagdausflug, kommt es zu einem Unglück. Vaughn erschießt ein Kind. Unabsichtlich.
Jetzt können wir wahrscheinlich nachvollziehen, was Matt Palmer in diesem kurzen Ausschnitt meinte und was quasi der Dreh- und Angelpunkt dieses Films ist. Und ich würde meinen ersten Punkt gleich daran anschließen. Und mein erster Punkt heißt Spring Equinox, Alban Ayler. Dieser Film spielt eben ungefähr in so einer Zeit, wie wir hier aufnehmen. Es ist immer so um den 19., 20. März rum. Ich glaube, da in dieser Zeit ist auch bei uns immer die Zeitumstellung. Und dieses Spring Equinox Alban Ayler ist ein keltisches Fest eben zu dieser Tag-Nacht-Wende. Und der Film spielt in einem fiktiven Dorf in den schottischen Highlands, was diese keltischen Traditionen sehr lebt. Alban Ayler, so heißt quasi dieses Festival dann, diese Festivität, die dort stattfindet. Und es wird in dem Film auch gezeigt als so ein kleines Dorffest mit Ständen. Da gibt's was zu trinken, da gibt's was zu essen. Das heißt übersetzt das Licht der Erde. Es wird quasi gefeiert, dass jetzt, dass ab jetzt, ab heute quasi das Tageslicht länger währt als eben die Dunkelheit der Nacht. Mhm. So, an diesem Tag hält es sich die Waage und ab morgen werden die Tage wieder länger. Ich liebe das ja persönlich auch. Ich mag es, wenn jetzt endlich die Tage wieder länger werden. Und da gibt es eben Rituale, sicherlich gibt es so traditionellere Sachen, aber wahrscheinlich in den meisten Fällen, wo das noch gefeiert wird, ist das eben so eine Dorffestatmosphäre. Und bei diesem Fest dreht sich alles um Wachstum, um Leben, um Pflanzen. Und über allem steht immer die Balance im Leben. Und das fand ich total interessant zu lesen, weil ich das Gefühl hatte, Balance spielt für diesen Film, für Caliber, eine sehr, 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 sehr große Rolle. Da geht es schon los. Die beiden Außenstehenden, die kommen beide eben aus Edinburgh, also Marcus und Vaughn, und kommen als Städter in so ein kleines Dorf. Das ist ein filmisches Konstrukt, das kennen wir schon von einigen anderen Filmen. Ich habe hier mal aufgeschrieben, das kennen wir von Deliverance, von Southern Comfort, von Straw Dogs und eben auch von American Werewolf. Und in diesem Film ist das ganz, ganz oft so, dass man eigentlich denkt, oh, diese DorfbewohnerInnen, die sind alle schräg, die sind alle komisch, die haben schon so eine Grundaggressivität. Und was ich in diesem Film schön finde, ist, dass der zwar mit dem Bild spielt, mit den Erwartungen spielt, aber es hält sich total die Balance. Die sind verschroben, die sind dörfisch, aber so ist das. So ist das. Und so ist das auch, wenn eben zwei Städter, und so wie Christoph vorhin schon sagte, dem Dorf geht's wirtschaftlich gesehen nicht gut, und dann kommen diese zwei Städter. Aber es hält sich auch hier total die Balance. Die versuchen trotzdem nett zu sein, die freuen sich trotzdem, dass jetzt hier wieder was stattfindet. Wir erfahren auch, das ist halt ein Jagdgebiet, wir erfahren auch, dass in der Umgebung scheinbar ein größerer Jagdpark aufgemacht hat, der halt mehr TouristInnen anzieht, als dass die in dieses kleine Dorf kommen. Und deswegen versuchen sie trotzdem, trotz ihrer Verschrobenheit nett zu sein. Und das finde ich ganz, ganz schön, diese Balance zwischen diesen zwei Typen, die eben auch nicht die nettesten und offensten sind, und dann eben diese DorfbewohnerInnen. Dann erfahren wir relativ früh am Anfang des Films, dass Vaughn ein Kind erwartet mit seiner Freundin. Diese Balance, das ist ein sehr, sehr großes Ding, was da aufgemacht wird, aber es ist eben auch wichtig für diesen Film, diese Balance. Er erwartet ein Kind, und während wir das erfahren haben, wenige Minuten später, sind wir in dieser Situation im Wald, es kommt zu einem Unfall und er nimmt das Leben eines Kindes. Es gibt permanent eine Balance über die Schuldfrage in diesem Film. Wer hat Schuld? Wie kann man diese Schuld ausbalancieren? Ist das überhaupt eine Schuld, die ausbalancierbar ist? Wie kann man das schaffen? Wie kann man über diesen Moment wieder hinauskommen? Geht das überhaupt? Auch schön finde ich, dass durch Entscheidungen, die in diesem Film getroffen werden, ist das die ganze Zeit über ein Balanceakt, der aber immer weiter zu fallen droht. Wie auf einem Bahn. Wie wenn man auf einem Bahn läuft und ständig gerät das immer weiter ins Wanken. Am Anfang gibt's eine Balance, ich fühle mich gut, und das geht, aber je weiter ich laufe, umso immer mehr struggle ich und bin eigentlich kann nur noch das Herunterfallen, das logische Ende sein. Und ganz formal gesehen, das mag ein totaler Zufall sein und ist sicherlich auch eine sehr hochtrabende Interpretation, aber wir haben hier schön gesetzte wie Kapitel. Diesen ganzen Anfangspart bis zu dem Unglück, was passiert, und die ersten Momente der Verarbeitung spielt fast alles am Tag. Das ist nicht an einem Tag, aber wir haben das alles am Tag. Und das sind ungefähr 35 Minuten. Und das Ende, wir werden natürlich nichts über das Ende verraten, aber das Ende, quasi die Climax, das Finale, spielt alles innerhalb von einer Nacht. Und auch das sind 35 Minuten. Und das finde ich eben auch schön in Anbetracht dessen, dass die eben dieses Fest feiern, wo es genau darum geht, dass der Tag und die Nacht für einen Moment, für einen Tag im Jahr in Balance sind.
Ja, da ist die Balance gekippt. Und genauso wie du es sagst, mal zur einen Seite, dann wieder zur anderen, weil die Figuren straucheln ja selbst. Und mit jeder Entscheidung, die die treffen, also jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Und dann sind sie wieder aus dem Gleichgewicht. und damit umzugehen. Und dann sind diese beiden Menschen ja auch zu zweit.
Ja,
das heißt, man muss ja nicht nur mit der eigenen Entscheidung umgehen können, sondern auch mit der Entscheidung des anderen.
Ja, also das mitgehangen, ist ja auch klassisches mitgehangen, mitgefangen.
Ja, das hast du sehr schön erklärt. Also ich finde das auch, dieses Thema der fehlenden Balance und die einhergeht mit den Konsequenzen. Das durchzieht den ganzen Film.
Ja, und natürlich ist auch die Arbeit an so einer Produktion immer eine Sache von Balance. Und Balance geht auch, in Balance ist ja das Schöne, Balance heißt ja nicht unbedingt, es beschreibt ja nur einen Zustand. Es beschreibt ja nicht das Gleichgewicht. Gleichgewicht beschreibt Gleichgewicht, aber Balance ist ja auch der Akt des Balancierens. Und ein wichtiger Part in diesem Film ist natürlich auch die Kameraarbeit, das Casting, das hatten wir ja vorhin schon besprochen. Und auch, und da weiß ich für Christoph und mich, ist das ein sehr, sehr wichtiger Part. Wir beschäftigen uns sehr, sehr gern damit. Auch wenn es in unterschiedliche Richtungen geht, aber das hat ja auch was von Balance zu tun. Der Soundtrack des Films. Und Christoph wird uns jetzt ein bisschen was über diesen Soundtrack erzählen.
Ich würde mit der Komponistin anfangen, und zwar Ann Nikitin. So ist ihr Name. Und werde einfach ein paar biografische Daten reinhauen, damit man mal sieht, wie so ein Werdegang ist. Weil die Menschen, die hinter den Sound stehen, wenn das nicht große Namen sind, wie John Williams oder Jerry Goldsmith, James Horner, ja, der ist leider schon verstorben. Ach so, Jerry Goldsmith auch, glaube ich. Und markant ist auch, dass ich jetzt nur Männer genannt habe, was auch ein großes, nicht nur ein Problem, sondern auch einfach ein Zustand dieser Branche, wie soll ich das nennen?
Na klar, auf jeden Fall.
Ja, ist, dass es ganz viele männliche Komponisten gibt und wenige Frauen, aber das ändert sich zunehmend. Und wenn man den Blick schärft und eben auch in kleinere Produktionen guckt und vor allem auch im TV-Bereich guckt, dann findet man zunehmend mehr Frauen. Nicht mehr Frauen als Männer, sondern einfach mehr Frauen als früher, die in dem Bereich arbeiten. Und eine von diesen Frauen ist Ann Nikitin. Ann Nikitin ist Kanadierin und lebt aber in Großbritannien. Sie selbst sagt, dass sie mit The Cure aufgewachsen ist, mit Gothic-Musik und überhaupt mit sehr Synthesizer-lastiger Musik. Als Teenager sah sie den Film Das Piano und den Score, den hat Michael Nyman gemacht. Und das war das erste Mal, dass sie bewusst Filmmusik wahrgenommen hat. Und von da an wusste sie auch, dass sie Filmmusiken schreiben möchte. Da war sie Teenager, also schon sehr früh, dass Menschen früh Musiker oder Musikerin werden wollen. Das hört man ja des Öfteren, auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Aber dass jemand sich explizit dafür entscheidet, Filmmusik schreiben zu wollen. Das ist, glaube ich, eher selten der Fall. Mhm. So, daraufhin hat sie ganz klassisch Musik studiert in Kanada und später in London nochmal studiert mit dem Hauptfach Filmmusik. Dann kam eine ganz, ganz lange Durchstrecke und die erfüllt war von Nebenjobs und Jobs, die nicht direkt damit zu tun haben, und irgendwann hat sie einen Wettbewerb gewonnen bei der BBC. Von da an kam der Schneeball ins Rollen, das sind auch ihre eigenen Worte. Dieser Wettbewerb oder dass sie da einen guten Platz belegt hat, der hat ihr Türen eröffnet. Und von da an schrieb sie Musik für Kurzfilme, das hat sie schon davor gemacht, aber ab dann für Dokumentationen, Serien und eben Filme. Und diese drei Dinge, Dokumentation, Serien und Filme, sind immer noch das Feld, in dem sie sich heute bewegt. Also sie hat beispielsweise jetzt eine Dokumentation zu einer Marilyn Monroe-Doku geschrieben. Dann gibt es von ihr, um mal einen Film zu nennen, eine Agatha Christie-Verfilmung, Das fahle Pferd. Dazu hat sie die Musik geschrieben, den ich noch nicht gesehen habe. Und dann gibt es eine sehr bekannte BBC-Netflix-Doku, die heißt einfach Unser Universum. So, der letzte Eintrag von ihr ist zu der Serie Gefährliche Liebschaften. Da gab es in den 80ern schon mal ein Film und das kam jetzt anscheinend neu als Serie heraus. Wobei dieser Score dort, ich habe da mal reingehört, ganz anders ist als der Score, mit dem wir uns heute beschäftigen. Der ist viel orchestraler. Sie sagt zu ihren Lieblingsfilmen, das ist auch interessant zum Thema Musik, zu ihren Lieblingsfilmen zählen die Filme Blade Runner, Drive und Lost in Translation.
Ich liebe sie.
Ja, das sind drei sehr, 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 sehr Synthesizer-lastige Filme von der Musik her. Und zumindest die ersten beiden sind auch für den Sound bekannt. Sie sagt von sich selbst, dass sie gern verschiedene Dinge ausprobiert, sonst würde ihr langweilig werden. Und das merkt man auch, wenn man in die Soundtracks reinhört. Große Spannbreite. Jetzt mache ich mal einen kleinen Ausflug, weil sie von ihren Lieblingsfilmen gesprochen hat und von dieser Synthesizer-Musik. Einen kleinen Schwenk zu meiner eigenen Tätigkeit als schreibende Person. Ich habe als Kind schon geschrieben. Ich habe schnell gemerkt, dass Filmmusik kann helfen, sich entweder zu konzentrieren oder in eine andere Atmosphäre zu kommen. Und weil diese Musik halt auch oft eben sehr atmosphärisch ist und man kann sich in andere Stimmung versetzen oder reinversetzen. Und dann habe ich, ich war ja so ein Horrorfreak. Oder wir sind ja so eine Horrorfreaks, auch noch heute. Das klingt so, früher war man schlimm. Ja. Damals mit 10 war ich ein Horrorfreak. Und ich habe ganz viele Videokassetten gehabt mit Horrorfilmen und war aber noch nicht in dem Alter, dass ich selbst irgendwo hingefahren bin, um mir damals noch CDs zu kaufen mit Soundtracks. Und dann hatten wir, meine Mutter, die hatte einen Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion und nicht nur eine Aufnahmefunktion, um von einem Tape zum anderen etwas zu überspielen, sondern so eine Mikrofunktion, um Dinge von außen aufzunehmen. Und dann habe ich die Anfangsmusiken von Filmen, alten Peter Cushing-Filmen oder Vincent Price-Filmen, alten Horrorfilmen eben, habe ich die Anfangsmusik aufgenommen. Habe das den Rekorder vor den Fernseher gestellt und eben das aufgenommen und dann konnte ich das beim Schreiben hören. Die Qualität war ganz, 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 ganz räudig. Also dagegen wirklich waren die illegalen Kopien, Filmkopien, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, aus der Zeit Anfang der 2000er Deluxe. Also das war mit Rauschen, mit Verkehrsgeräuschen, die von der Straße hochschalten, da war alles drin.
Hört man ja dann auch, wenn zu Hause einer pupst, ist das ja dann auch auf der Aufnahme.
Ja, das, aber ich glaube, der Mensch, der die Aufnahmen gemacht hat, hat sich zusammengerissen in dem Moment. So. Und irgendwann, das war mein Durchbruch zum Thema Filmmusik, um auch nur zu verdeutlichen, wie tief dieses Thema bei mir drin sitzt. Irgendwann hat meine Mutter sich eine James-Bond-CD gekauft.
Ah.
Und zwar ein Doppelalbum, The Best of James Bond. Und das kam zum 30-jährigen Jubiläum von James Bond raus.
Also das, auf jeden Fall Pierce Brosnan?
Der war noch nicht drauf. Zu verdeutlichen, wie alt das ist. Der
abgefahren.
Neueste Song ist von License to Kill. Und das Krass. Ist noch mit Timothy Dalton.
Ja.
So, weil ich glaube, Dr. No ist von 61 oder 62. Das bedeutet, 30 Jahre später müsste irgendwie Anfang der 90er sein.
Da hat man wahrscheinlich schon über GoldenEye nachgedacht und gesprochen. Und Pierce Brosnan hat schon Anzüge anprobiert, aber lief noch nicht.
Genau. Mhm. Und aber das wahnsinnig Tolle an dieser CD war, ist eine Doppel-CD, dass es eine zweite CD gab und da waren eben nicht die Hits, die man durch James Bond kennt, die berühmten Anfangssongs, die dann auch in den Charts oft gelandet sind, sondern da war klassische Filmmusik, was ich davor nicht kannte, also nicht in dem Ausmaß, dass es das auf CD gibt. Also Songs von John Barry, wie Golden Girl oder The Laser Beam, eben aus Goldfinger. Und diese Musik konnte ich mir dann in den CD-Player einlegen und auf Repeat drücken bei einem Song. Und dann lief der Song halt immer in der Spule eine Stunde und ich konnte irgendwas schreiben. Natürlich war das dann alles James Bond-mäßig, dass irgendjemand in einem coolen Auto gefahren ist und versucht hat, in irgendeine Geheimstation zu kommen und so weiter. Auf was ich hinaus will, und da kann man wieder den Bogen spannen zu Ann Nicotine, dass diese Musik dafür da ist, dass man nicht unbedingt die Melodie nachpfeifen kann, sondern uns in Stimmungen zu versetzen. Und ich glaube, ich werfe das jetzt mal so rein, du benutzt das auch, oder?
Noch nicht lange? Naja, also wir sprechen relativ viel darüber. Es ist auch so, wenn ich bei Christoph bin, läuft auch immer Soundtrack. Also es ist nicht, der übertreibt jetzt nicht. Zum Glück inzwischen nicht mehr 5 Stunden lang derselbe Song. Was das mit den Persönlichkeiten so anrichten kann, dann kann sich jeder jetzt selbst ein Bild machen, ob der Christoph noch normal ist oder ob er vielleicht ein bisschen zu oft diesen einen Song von James Bond gehört hat an einem Tag.
Einen kleinen Einschub machen. Jack Palahniuk heißt der Chuck Palahniuk, der Autor von Fight Club, der hat mal gesagt, der hört auch nur einen Song beim Schreiben und der hat bei irgendeinem Buch nur einen Song von Radiohead gehört.
Also, alter Schwede.
Also ich meine, das ist ja mit Selbstmordgarantie. Ich habe jetzt ein halbes Jahr in dem Buch gesessen und nur Radiohead gehört.
Krass.
Und nichts gegen Radiohead, nur wegen der Düsternis der Musik.
Ja, auf alle Fälle. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich Christoph meine Frage gestellt, eine von diesen langweiligen Fragen, aber über die man so viel nachdenken kann, und habe bis heute da keine richtige Antwort drauf bekommen. Ich gebe dir jetzt nochmal die Chance. Aber du darfst natürlich auch weiterhin keine Antwort geben. Mhm. Der Soundtrack, den du mit auf die Insel nimmst, der einzige.
Das ist so schwer, weil es halt so stimmungsmäßig ist, würde ich psychologisch rangehen. Würde sagen, ich bin auf der Insel gefangen, à la Cast Away, würde ich natürlich was Aufbauendes mitnehmen.
Was Rocky.
Immer. Wie bitte?
Rocky.
Richtig, was mich motiviert, dann loszuschwimmen. aber wenn man jetzt auf einer Trauminsel ist, dann wäre es ja eher was Chilliges, was man eben abends in der Hängematte hören kann.
Aber das ist auch, wenn ich manchmal Sprachnachrichten bekomme von Christoph, dann läuft im Hintergrund immer auch Musik, immer auch Soundtrack. Mal ist es was Jazziges, da mache ich mich da ein bisschen drüber lustig. Und mal ist es eben wirklich was Klassisches, was Orchestrales. Aber manchmal ist es eben auch irgend so ein John Carpenter Synthesizer-Ding. Also wenn Christoph da auf diese Frage keine Antwort gibt, ist das eigentlich auch goldrichtig, weil es eben, weil Christoph alles hört. Fast.
Alles.
Vom Winde verweht habe ich noch nicht gehört bei dir, glaube ich, als Soundtrack.
Nein, es wird, ich liebe Soundtracks und ich finde die sehr, 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 die können sehr entspannt sein auch, weil es halt nicht aufdringliche Musik ist. Und wenn ich das sage, zeigt das schon, welche Soundtracks, mit welchen ich schwer klarkomme. Und das ist großes, großes Orchester. Und das hat nichts mit klassischen Instrumenten zu tun, denn Ann Nicotine benutzt auch klassische Instrumente. Und die benutzt, was ich ganz toll finde, Synthesizer und klassische Instrumente in denselben Tracks. Und wenn das so ambient-mäßig wird, dann empfinde ich das als sehr wohltuend und macht nicht so konfus. Jetzt würde ich was dazu sagen, wie Ann Nicotine zu diesem Film gekommen ist, weil das ist ganz interessant. Das passt ein ganz bisschen zusammen zu dem, was du vorhin gesagt hast, wie lange so ein Prozess davor anfängt. Sie hat im Interview erzählt, dass Matt Palmer ganz lange, sie spricht von mehreren Jahren, versucht hat, Geld zu bekommen für diesen Film.
2011 hat er das Skript fertiggestellt.
Oh, Mann, wenn man dann überlegt, bis der rauskam, wann war das nochmal? 2018?
2018. Beziehungsweise 2018 lief er dann bei Netflix. Kann natürlich sein, dass er einfach 2016 schon fertig war und dann auf irgendein Festival gewartet hat. Da habe ich jetzt die Informationen nicht. Aber das ist einfach teilweise ein elendig langer Prozess, den man so gar nicht mitbekommt.
Und er hat ihr das Drehbuch gegeben. Und das habe ich jetzt bei mehreren Sachen schon gelesen. Das finde ich ganz interessant, dass die Komponistinnen eines Soundtracks unter Umständen eben das Skript bekommen und anhand dessen schon anfangen, sich in eine Stimmung zu versetzen und kleine Tracks zu erarbeiten. So, dann hat sie mehrere Proben für ihn erstellt. Und während er am Schneiden war, wurden diese Proben ihm vorgestellt und das hat ihm gefallen. Aber letztlich hat man sich nicht für sie entschieden.
Oh.
Sondern für irgendeine andere Person. Und sie hat den Job nicht bekommen. Sie sagt dann auch selbst, dass sie zwar traurig darüber war, aber das ist in der Arbeit Standard. So, dass man erstmal was im Voraus produziert. Dann hat sich aber Matt Palmer gemeldet und hat gesagt, die haben immer wieder in ihre Proben reingehört und haben gemerkt, das passt besser als die Sachen von der Person, die sie danach halt irgendwie sich geholt haben. Ihr Problem war, sie kam dann zurück, sie hat sich super darüber gefreut, aber sie hatte nur noch 3 Wochen Zeit, um alles zu erstellen. Also hat man sich von der anderen Person getrennt, nehme ich mal an. Und dann hat sie losgelegt. Und sie sagt, sie hat dann viel aus der Natur rausgeholt, und weil die Natur in dem Film für sie ein eigener Charakter war, und hat Geräusche genommen, die sich auch ein bisschen nach Holz anhören, hat das Knarren von Bäumen aufgenommen, weil sie, jetzt sind wir wieder bei dem Balance-Ding, weil sie das Gefühl hatte, die Figuren wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind aus der Balance raus, und Bäume, die sich im Wind wiegen, und das hat sie damit so assoziiert. Und sie hat Windgeräusche aufgenommen, und damals war ihr Kind noch sehr klein und hat immer vor sich hergesungen, und das fand sie spooky, diese Geräusche hat sie auch aufgenommen. Jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass in dem Film permanent Windgeräusche sind und Kindergesang ertönt. Sie hat diese Geräusche, und jetzt, da stoße ich an meine technischen Grenzen, sie hat diese Geräusche natürlich irgendwie in so ein Programm, in so ein Synthesizer reingeladen und hat die Geräusche bearbeitet, verändert, anders zusammengesetzt. Sie selbst sagt, und jetzt zitiere ich sie: Ich wollte die dichte und abgelegene Landschaft und das Gefühl einer uralten, ursprünglichen Kraft, die die Highlands durchzieht, unmittelbar einfangen. Ich wählte als Hauptinstrumente den Klang des Windes, gemischt mit dem heulenden Gesang und Solostreichern, um ein kaltes, beklemmendes Gefühl der Isolation zu erzeugen, wobei Musik und Natur miteinander verwoben sind. Zitat Ende. Das merkt man. Wir haben ganz oft Windgeräusche und dann kommt da so ein wabernder Ambient-Sound und manchmal geht das auch wieder in Wind über. Oder der Matt Palmer hat was gemacht, was ich auch ganz großartig finde. Das gibt es bestimmt auch in anderen Filmen. Das Bild blendet in Schwarze ab und der Soundtrack läuft noch. Und es bleibt ganz kurz schwarz und dann wird es wieder hell. Ich wollte, dass sich die Partitur wie ein allwissender Erzähler anfühlt. Die Musik webt sich ein und aus wie ein Kommentar, der die Geheimnisse der Vergangenheit und der Gegenwart kennt und der langsam in den Vordergrund tritt, wenn die Erzählung bedrückender wird. Das merkt man besonders, wenn die Musik auch von der Untermalung von Naturbildern weggeht und die Musik einsetzt bei, wenn wir Personen sehen. Und durch diese Musik, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, das ist ein Film über Vaughn, über den einen der beiden Protagonisten, weil die Musik ist immer nur bei ihm. Marcus hat Musikstücke, wenn die beide im Bild sind. Aber wenn man ganz dicht bei Vaughn dran ist, dann kommt Musik. Und das fängt schon in der Eingangssequenz an, die sehr intim ist, weil er liegt mit seiner Partnerin zusammen im Bett und die reden davon, dass er jetzt weg muss zum Jahren oder weg möchte. Und dann gibt es sowas, dann sitzen die beiden Männer getrennt, jeder jeweils in dem eigenen Hotelzimmer. Und während die Kamera distanziert zu Marcus bleibt und die Musik läuft im Hintergrund, fährt die Kamera bei Vaughn immer dichter ran, bis er auf dem Bett liegt und man nur seinen Kopf sieht, wie die Eingangssequenz des Films. Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, eine Szene, die kommt auch wie nebenbei vor. Und das kann man ganz schnell übersehen, weil die Musik nicht aufdringlich ist. Vaughn guckt einmal in ein Autofenster und es ist dunkel draußen. Und wir wissen ja, wenn draußen Dunkelheit ist und man guckt in so ein Autofenster, dass man reflektiert das eigene Bild und man sieht sich selbst. Und er guckt rein und Marcus läuft zielstrebig dahinter irgendwo hin. Und dann haben wir wieder diese Musik. Also, und da dient die Musik absolut der Introspektion, also der Insicht. Das hat mich eben dazu gebracht, dass ich glaube, dass das ein Film über Vaughn ist. Das ist vielleicht jetzt auch überinterpretiert, aber wir sind ganz dicht bei ihm. Und wir beobachten ihn dabei, wie er sich verhält zu Marcus. Und das heißt nicht, dass Marcus unwichtig ist. Marcus ist die treibende Kraft in dem Film. Aber bei wem sind wir? Vielleicht ist Marcus dazu da, damit wir Vaughn besser kennenlernen, weil sich Vaughn verhalten muss oder reagieren muss auf Marcus' Entscheidung. Und dann wird dein Punkt nämlich auch wahnsinnig interessant. Geht es um das Gleichgewicht oder die Balance von Vaughn? Und wir haben so viele Dinge, der Wald, die Dorfbevölkerung, Marcus selbst, und irgendwie muss sich da Vaughn immer austarieren. Und das schafft Anne Nikitin wunderbar mit ihrer Musik zu untermalen. Wenn ihr Bock habt oder irgendjemand Lust hat, in den Soundtrack reinzuhören, den gibt es ganz offiziell bei Soundcloud, Spotify, Apple, Amazon, überall verfügbar. Und die Songs gehen so von einer bis drei Minuten. Da hat man alles bei, von Songs, wo Musik und Wind verschmelzen, von bedrohlich zu intim. Mein Favorit ist der Song Isolation. Wir haben auch einen Song in den Endcredits, der ist mit verzerrten Gitarren. Einfach mal reinhören und sich von N. Nikitins Musik berauschen lassen.
Kann man diesen Soundtrack, ist das ein Soundtrack, den man mit auf eine Insel nehmen kann?
Also, das ist, das. Oh, ich würde den nicht mitnehmen, weil die Musik wirklich passend zu dem Film ist. Und ich glaube, wenn ich nur diese Art Musik hören würde, müsste, würde ich irgendwann depressiv werden. Ann Nikitin sagt selber, dass ihr beklemmende und bedrohliche dunkle Sounds mehr liegen als Komödien.
Na,
also Sounds, die man in Komödien benutzt. Ja, unbehaglich. Und ich glaube, sie hat auch irgendwo gesagt, dass es auch sehr schwer ist, gute Sounds für Komödien zu schreiben. Mhm. Aber mit ihrem Background, dass sie aufgewachsen ist mit Secure und diesen ganzen Synthi-Sounds und so, ist das absolut nachvollziehbar.
Wir bleiben im Musikalischen und ich hole noch mal kurz hier mein Instrument aus dem Koffer und mache noch mal hier ein bisschen die übliche Spucke raus. Und ich spiele noch mal eins der Signale, die ich einstudiert habe. Denk dran, es gibt Hasetod, es gibt Sautod und es gibt Auf zum Essen. Welches ist das jetzt? So, welches war das? Ich pack's wieder weg.
Die kam schon vorhin, ja?
Ja.
Das war Auf zum Essen.
Sehr gut, das war Sautod. Die Sau ist tot. Und wir kommen zum Thema Jagd. Ja. So, ganz wichtig, Disclaimer. Es wird mir nicht gelingen, meine Ironie außen vor zu lassen. Aber das wird jetzt an dieser Stelle kein moralischer Diskurs. Den hebe ich mir für meinen letzten Punkt auf. Wir kümmern uns um das Thema Jagd. Ganz egal, was wir davon halten. Wie viele JägerInnen, denkst du, gibt es in Deutschland im Jagdjahr 2021, 2022?
Ich glaube, das sind sehr viele. Ich sage 10.000.
Es sind 407.370 Menschen. Ja, man schreibt im Internet ein Rekordjahr. Hey, darauf doch nochmal. Na, wenn das mal nicht Töne sind, die man mit auf eine Insel nehmen möchte.
Das sind ja wahrscheinlich, wenn das in der Statistik steht, nicht Menschen, die jagen, sondern Menschen, die offiziell als Jäger und Jägerin gemeldet sind, oder?
Genau, Menschen mit Jagdschein. Genau da kommen wir auch noch hin. Drei Viertel davon sind Männer. Wer hätte das gedacht? Es sind aber zunehmend mehr, also so wie du es vorhin auch gesagt hast, es sind nicht mehr Frauen als Männer, aber es werden mehr Frauen.
Und der Kinderanteil?
Kommen wir später zu. Es gibt auch einen Jugendjagdschein. So, die meisten gemeldeten JägerInnen gibt es in Nordrhein-Westfalen. Das sind dort alleine 88.706. Die wenigsten gibt es in Bremen mit 896. Und damit wir uns beide hier noch ein bisschen mit einbringen, in Thüringen sind es 11.254 und in Berlin 3.186.
Ja, was sollen in Berlin, sollen sie im Tiergarten rumrennen?
Ja, was? Na klar. Oder in der S-Bahn. Nein, dürfen sie nicht. Dazu aber gleich. Was sind denn die Bedingungen, um eben hier jetzt mal schön auf die Jagd zu gehen und mal eine Sau abzuschießen? Also, man muss eine in Deutschland. Das ist jetzt für Deutschland. Mhm. Man muss eine Jägerprüfung bestehen. So, die Regelung, wie diese Jägerprüfung aussieht, das liegt tatsächlich bei den Bundesländern. Aber dass eine Jägerprüfung bestanden werden muss, ist bundesweit, ist Land. So, und die Jägerprüfung schließt eine komplexe, dreiteilige und staatliche Prüfung mit ein. Man braucht eine Jagdhaftpflichtversicherung, ne, falls man mal aus Versehen jemanden erschießt, und ein einwandfreies Führungszeugnis. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren. Es gibt aber, ähnlich wie den Führerschein, gibt es auch einen Jugendjagdschein ab 16. Was kostet denn das Ganze? so grob, das sind alles auch nur so, wenn ihr jetzt das zuhört und sagt, ey, ich bin Jäger und ich habe jetzt, letzte Woche habe ich alleine 3 Hirsche und Säue erschossen, dann ist das schön für euch. Und wenn ihr bessere Informationen habt als die, die ich euch gebe, dann ist das auch schön für euch. In Thüringen kostet es ungefähr um die 3.000 Euro. Da ist die Jagdschule schon mit drin und dann der Jagdschein, der wird temporär ausgestellt. Da gibt es so Tagesjagdscheine und dann gibt es so Jahresjagdscheine. Der Jagdschein selbst berechtigt aber noch nicht zur Jagd. Und jetzt sind wir bei was, was in meiner groben Recherche dazu ähnlich ist wie in Großbritannien. Und das scheint ja auch so aus dem Kontext des Films, den wir gerade besprechen, auch so, sich so ablesen zu können. Weil das Jagdrecht selbst, das steht nämlich den GrundeigentümerInnen zu. Wichtig bei uns, und das ist scheinbar ein großer Unterschied zu Großbritannien, ein Jagdschein ist kein Waffenschein. So, was ist denn der Unterschied? Die Waffen darf man nur bei der Jagd benutzen. Nur in dem, nur dafür vorgesehen. Das Führen von schussbereiten Waffen in der Öffentlichkeit ist verboten. Schussbereit heißt quasi unverpackt und geladen. Das heißt, Waffe und Munition muss immer getrennt voneinander transportiert werden und die Waffe muss verschlossen sein, also muss verpackt sein. Genau. Und als Jäger bekommt man dann eine sogenannte Waffenbesitzkarte, wo genauso auch Modell und Seriennummer und Kaliber mit registriert sind. Ist aber kein Waffenschein. Wie verhält sich das jetzt in Großbritannien? In Großbritannien gibt es ein sogenanntes Feuerwaffenzertifikat. Und dort, im Gegensatz zu Deutschland, ist die Polizei fast in der absoluten Handhabe darüber, wer eben ein solches Feuerwaffenzertifikat bekommt oder nicht. Die Polizei muss einschätzen, ob eine Person gute Gründe, ich mache Hasenfüßchen, tote Hasenfüßchen. Ich habe hier links einen toten Hasen und rechts einen toten Hasen und die machen Hasenfüßchen. Gute Gründe für den Besitz einer Feuerwaffe hat. Und um dann quasi festzustellen, dass diese Person keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder für den Frieden ist. Nach den Richtlinien des Innenministeriums werden Feuerwaffenscheine nur dann ausgestellt, wenn eine Person, wie gesagt, legitime Gründe für den Besitz einer Waffe aus sportlichen, sammlerischen oder beruflichen Gründen hat. Und in Großbritannien gilt seit 1968 Selbstverteidigung eben nicht mehr als einer dieser Gründe. Das ist zum Beispiel, ohne da jetzt groß drauf einzugehen, aber ein sehr, sehr großer Unterschied zu den Vereinigten Staaten.
Ja.
So, das derzeitige Genehmigungsverfahren in Großbritannien, was ja interessant ist, weil man sich schon die Frage stellen kann, warum dürfen diese zwei Typen eigentlich mit der Waffe da im Wald um sich ballern? Das aktuelle derzeitige Genehmigungsverfahren umfasst eben eine positive Identitätsprüfung. Das ist das, was vorhin gesagt wurde. Also es wird festgestellt, was ist das für eine Person? Warum möchte diese Person eben so ein Feuerwaffenzertifikat haben? Zwei nachweislich unbescholtene Personen, die den Antragsteller oder die Antragstellerin seit mindestens 2 Jahren kennen und diese Personen werden im Rahmen dieser Zertifizierung selbst befragt und untersucht. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne dort eine Waffe haben und sage, der Christoph, der kennt mich seit über 2 Jahren, der hat zwar früher mal den einen und denselben James-Bond-Song ganz, ganz oft hintereinander gehört, aber ich glaube, der ist schon in Ordnung, der kann das schon einschätzen, dann wirst du dann auch nochmal befragt. Es braucht eine Genehmigung vom...
Ja, du wirst dann auch befragt. Ich bin dann sowas wie ein Leumund oder Zeuge oder der...
Ja, ich glaube, es geht einfach nur um so eine Persönlichkeitseinschätzung. Ja. Ich glaube, bürgen wirst du wahrscheinlich nicht. Also wenn mir sowas jetzt passiert, dann wirst du wahrscheinlich schon befragt, was ich für ein Typ bin. Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht auf dich zurückzuführen. Es geht nur um so umfangreiche Einschätzungen.
Matthias, der ist astrein und mein Lieblingsfilm ist Der Mann mit dem goldenen Colt.
Ja, es braucht auch eine Genehmigung des Hausarztes. Und dein Zuhause wird auch begutachtet, um sicherzustellen, dass die Waffen ordnungsgemäß in einem Waffenschrank, der muss irgendwie an einer tragenden Wand angebracht sein. Und da gibt es noch ganz viele Regularien. Und ein persönliches Gespräch mit einem sogenannten Firearms Inquiry Officer ist auch notwendig. Also das ist jetzt eine ganz persönliche Einschätzung. Und wie gesagt, ich habe mich natürlich jetzt nicht wochenlang damit beschäftigt. Das waren eh schon viel zu viele schlimme Waffenseiten, auf denen ich mich darum getrieben habe, was sicherlich total gut ist für meinen Browserverlauf. Aber für mich... Wenn man bei YouTube in so Interviews oder Gespräche reinguckt, dann wirkt es so ein bisschen so, als sei das in UK sehr, sehr streng.
Ja.
Aber irgendwie finde ich, ist das mehr so Interpretationssache. Es wirkt zumindest auf mich so mehr so Interpretationssache als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und ich will jetzt nicht, wie gesagt, es ist jetzt, also worüber wir sprechen, ist auch schon total absurd. Aber weil das so das Bild ist. Und ich habe mich natürlich gefragt, weil am Anfang des Films wird direkt von Vaughn gesagt, dass sich Markus wohl um alles gekümmert hat. Wir dürfen nicht vergessen, es ist natürlich ein Film und ein Film benutzt auch gerne und oft und es ist auch gut so, Vereinfachung, um einen Plot zu erzählen. Das hat sicherlich hier auch stattgefunden. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn Markus so ein bisschen die richtigen Leute kennt, kann man schon dafür sorgen, dass Vaughn eine Waffe bekommt. Sicherlich nicht einfach so, diese Gespräche und die Abnahmen und sowas. Aber das reicht ja schon, wenn er vielleicht Leute kennt und der Prozess wurde beschleunigt, sodass eben so gewisse Anforderungen schneller erfüllt werden können. Mhm. So. Genau. Und um das Ganze jetzt noch gut abzuschließen, habe ich mir überlegt, hey, ich könnte doch eigentlich noch mal nachschauen, wie das im deutschsprachigen Raum so mit Unfällen ist bei der Jagd. Unfälle mit Personenschaden an dieser Stelle. Als ich Unfälle allgemein versucht habe zu recherchieren, war das riesengroß. Und da dachte ich, okay, gucke ich doch mal nach Unfällen mit Personenschaden in den letzten 5 Jahren. Habe ich schnell aufgegeben und jetzt kommt eine Auswahl an Unfällen im Jahr 2022. Und ich halte das mit Absicht sehr, sehr kurz. Okay. Dezember 2022, Nied Murach in Bayern, Treiber bei Treibjagd angeschossen. Dezember 22, Egersheim in Bayern, Jagdbeteiligter bei Treibjagdunfall angeschossen. November 22, Österreich, Jäger von Kollegen in Hüfte geschossen. November 22, Sigmars Zell Bayern, Mann mit Jagdgewehr verletzt. Oktober 22, Österreich, Jäger bekommt Schuss an den Kopf. September 22, Österreich, Kugel prallt von Ast ab und trifft Jäger. September 22, Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, Jäger schießt auf Erntemaschine mit Insassen. September 22, Schweiz, Jäger schießt versehentlich auf Kollegen. September 22, Hiepoldstein in Bayern, Jäger nach Schussverletzung tot aufgefunden. September 22, Ehingen, Baden-Württemberg, Jäger tot durch eigene Waffe. September 22, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Jäger schießt bei Erntejagd auf Menschen. August 22, Großkochberg in Thüringen, Jäger durch Schussverletzung bei Erntejagd gestorben. Juli 22, Österreich, Hüftschutz bei Reinigung von Revolver. Juni 22, Niedersohren, Rheinland-Pfalz, Jäger verwechselt Jagdhelfer mit Wildschwein. Mai 22, Bleichach in Bayern, Mann schießt sich in die Hand. März 22, Österreich, Verletzung am Fuß bei Jagdunfall. Januar 22, Volkach in Bayern, Jäger bei Treibjagd verunglückt. Also wenn ich das jetzt hier so ein bisschen ironisch vorlese und wir auch ein bisschen darüber lachen, ist das auf gar keinen Fall, um sich lustig zu machen über die Menschen, die dort verletzt oder zu Tode gekommen sind. Aber eine gewisse Absurdität mit den eben genannten Regularien zum Thema Jagd und dann diese Auflistung nur für das Jahr 2022 und nur Unfälle mit Personenschaden, das sind Unfälle mit Tieren, die eben außerhalb dieser Jagdregularien mit Tieren, die habe ich ausgelassen. Die gewisse Absurdität kann ich nicht unterdrücken.
Und das sind ja nur die Jagdunfälle. Das heißt, die Unglücke, die passieren aufgrund falscher Lagerung der Waffen oder weil eben die, was du vorhin meintest, der Schrank nicht abgeschlossen war oder Kinder da ran konnten oder so.
Ja, oder irgendwie einfach ausrastet, weil er eben doch einen Knacks weg hat, was man bei der Jagdprüfung nicht gemerkt hat und der dann doch halt anfängt, obwohl es ist ja nicht erlaubt, aber wer dann doch anfängt in der Straßenbahn um sich zu ballern, dann taucht es da jetzt auch nicht auf, da hast du vollkommen recht.
Ich finde, jemand, der auf Erntemaschinen schießt, der ist doch klar bei Verstand.
Tja.
Also, wie kann man das hinterfragen?
Das ist mein kleiner Ausflug, mein kleiner, sehr grob gefasster Ausflug zum Thema Jagd und was Jagd noch so mit sich bringt an dieser Stelle. Und um wieder zurück zum Film zu kommen, bei dem ja auch ein schlimmes Unglück passiert. Und ihr kennt uns ja jetzt inzwischen. Es ist ja jetzt schon, wir haben ja jetzt schon viele Folgen gemacht und ihr kennt uns auch. Und ihr wisst auch, wir scheuen uns nicht davor, auch den ernsteren Film zu besprechen und auch wieder dahin, auch wenn es jetzt gerade mal ein ganz kleines bisschen absurd wurde, wieder dahin zurückzukommen, spielt dieser Film natürlich trotzdem sehr, sehr stark mit der Frage, was es bedeutet, dass zwei Menschen, einer von den beiden noch nie auf Jagd gewesen, im Wald eben rumgehen und schießen und es passiert ein Unglück. Und was das für Folgen haben kann, damit beschäftigt sich dieser Film. Und ohne euch zu viel verraten zu wollen, und wir werden euch auch nicht zu viel verraten, hat sich Christoph trotzdem mit einer Szene aus dem vorhin benannten, aus den letzten 35 Minuten beschäftigt, um auch nochmal über Stimmung und Ästhetik von diesem Film zu sprechen.
Wir haben vorhin ja schon das Fest gehabt. Wie hieß das nochmal?
Alban Ayla, und es ist genau. Das Spring Equinox.
Ja. Und wie ich in der Inhaltsangabe erzählt habe, wurde ja ein Kind erschossen bei der Jagd.
Ja.
Und auf dem Fest sagt, dass man könnte es fast diesen Menschen, Logan heißt der, als Dorfoberhaupt. Zumindest ist das anscheinend jemand, der da ein bisschen reguliert und der, auf den die anderen auch hören.
Innerhalb und der eben, ich glaube, immer auch wahrscheinlich der offene und der kommunikative zu Menschen sind, die eben von außen kommen, Touris oder BesucherInnen.
Ich überspringe jetzt mal kleine Details. Dieser Logan bittet auf jeden Fall unsere beiden Protagonisten, Marcus und Vaughn, dass die mit einer Gruppe mitkommen, um nach dem Kind zu suchen. Dem schließen sich die beiden Männer auch an und dann fahren die los, haben auch ihr eigenes Auto und fahren dann diesem Trupp hinterher. Und es ist dunkel draußen und wir hören nur die Geräusche der Motoren und die Gespräche im Wagen zwischen Marcus und Vaughn. Und die ganze Szenerie, das ist alles spärlich ausgeleuchtet. Wir haben fast nur die Wagenlichter und der Großteil des Bildes ist im Dunkeln. Auch wenn die dann draußen im Wald sind, weil diese Szene spielt des Nachts im Zuge des Festes und zur gleichen Zeit, wie dieses Fest stattfindet. Bevor die Menschen auf die Suche gehen, kommt noch ein drittes Auto hinzu und da sind zwei Männer und ein Schäferhund drinne und die wollen sich der Suche halt anschließen. Und dann passiert, was mit der Musik zu tun hat und was ich von dem Regisseur auch absolut klasse finde. Nach einer Stunde und 8 Minuten, das ist jetzt auf dieser Suche, haben wir das erste Mal Musik, die der reinen Spannungsuntermalung dient. Also davor hatten wir eher Musik, die diente, um Atmosphäre zu erzeugen. Wir haben die Wälder gehabt, wir haben diesen akustischen, mit klassischen Instrumenten erzeugten Ambient-Sound und wir haben Musik gehabt, um Drama zu erzeugen, wenn wir eben ganz dicht bei Vaughn waren. Und jetzt haben wir Musik, die dient wirklich für die Spannung. Und Hitchcock, der hat mal was Interessantes gesagt. Der hat gesagt, dass man sich entscheiden muss zwischen Schock und Suspense. Und als Beispiel hat er genommen, man sieht zwei Menschen oder Menschen, die sich an einem Tisch unterhalten und unter dem Tisch ist eine Bombe. Und entweder wissen das die Zuschauenden oder eben nicht. Und wenn sie das nicht wissen und diese Bombe explodiert plötzlich, dann ist das Schock. Und Schock lebt von Überraschung. Und man denkt, wow, was ist jetzt hier passiert? Der andere Weg, den Hitchcock eher gegangen ist, ist der Weg der Spannung, der Suspense. Und er heißt ja nicht umsonst Master of Suspense oder wird so genannt. Er sagt, Suspense entsteht, wenn man weiß, als Zuschauende, die Bombe ist unter dem Tisch und sie explodiert in 5 Minuten und man sieht dann zwei Menschen sich unterhalten an dem Tisch, wo die Bombe drunter ist. Und genau das haben wir in dieser Szene. Wir sehen den Suchtrupp und wissen gleichzeitig, dass zwei Menschen aus diesem Suchtrupp mehr wissen als der Rest. Das erzeugt eine enorme Spannung und diese Musik bekräftigt dann eben diesen nervenzerreißenden Moment. Wobei man auch sagen muss, dass die Musik nicht inflationär eingesetzt ist. Also es ist nicht wie man das aus dem klassischen Hollywood-Film kennt, dass die Musik alles überschattet, sondern die Musik ist trotzdem noch eher im Hintergrund, diese Spannungsmusik. Und wir hören parallel Waldgeräusche, die Rufe der Suchenden, der kleine Junge, den die suchen, der hieß Sammy. Und dann rufen die immer Sammy und dann hören wir das Knistern vom Unterholz, was durch die Schritte verursacht wird und das Hecheln des Schäferhunds. Die Spannung steigt, die quasi zwei Parteien suchen dort und dann kommt der zweite Moment, den ich total klasse finde, der kommt gerade mal 2 Minuten später, bei 1:10. Der Hund knurrt, der schlägt an und bellt und der Hundeführer ruft, der Hund nahm die Fährte auf und damit hört die Musik wieder auf. Und dann kommt ein ganz, ganz schlimmer, entsetzlicher Moment. Und in diesem Moment haben wir auch keine Musik. Und in vielen Filmen, gerade auch in vielen Filmen aus Hollywood, die man so kennt, würde für diesen ganz, ganz stark emotionalen Moment würde Musik verwendet werden, damit wir als Zuschauende, okay, wir sollen jetzt traurig sein oder wir sollen jetzt wütend sein. Und dieser Film verlässt sich auf die Darbietung seiner Schauspielenden. Und das finde ich so wunderbar, weil Stille, wenn die gut inszeniert ist, oft noch viel schwieriger auszuhalten ist. Das spricht auch für den ganzen Film. Es gibt viele Momente, die schwer auszuhalten sind. Als Matthias mir diesen Film vorgeschlagen hat, hat er auch gesagt, nach 10 Minuten, nach 15 Minuten hast du sofort so ein ungutes Gefühl. Und das steht für diesen ganzen Film. Und mit ungut meinen wir nicht, dass man dann abschalten sollte, und sondern dass das so eine am Anfang unterschwellige und dann ganz vordergründige Spannung ist, die durchzieht einfach die ganzen 90 Minuten geht der oder so?
Mehr. 1,45 okay. Glaube ich fast.
Ja. Wie Matt Palmer die Musik von Ann Nikitin hier einsetzt, dieses jetzt nehmen wir die Musik und dann nehmen wir die wieder zurück, das hat mich sehr beeindruckt, und daher würde ich diese Frage, also eine Frage, die ich habe, gleich an Matthias richten, der ja, ich weiß jetzt nicht, wer das weiß, aber der ja auch Musik für Theaterstücke komponiert hat, gemacht hat, und wie er dann vorgeht. Also ich frage dich einfach, weißt du, um was es in den Stücken dann geht zum Beispiel, oder visualisierst du das dabei, während du diese Musik machst, oder machst du einfach Musik und gibst den Regisseuren und Regisseurinnen dann die Musik und sagst, macht was draus?
Also ich kann erstmal nur für die Theaterarbeit sprechen. Ich habe leider noch für keinen Film die Musik gemacht, würde jetzt aber einfach mal davon ausgehen, dass so unterschiedlich das bei den Theaterprojekten ist, so unterschiedlich mag das auch beim Film sein. Nur, dass man beim Film eben, je nachdem, wie gearbeitet wird, mehr am Material vielleicht arbeiten kann. Während beim Theatersachen, zumindest bei den Projekten, wo ich arbeite, ganz viel erst gegen Ende passiert und ich quasi schon Musik komponiere für Szenen, die es noch gar nicht gibt. Und beim Film könnte ich mir das so vorstellen, und so, das beschreibt es auch beim Theater ganz gut, habe ich schon eine Szene, kann ich mir schon was angucken? Das ist eine Möglichkeit und ich kann darauf komponieren. Komponiere ich einfach mal, so wie das wahrscheinlich Ann Nikitin auch gemacht hat, einfach aufgrund der Stimmung und des Skripts, was ich gelesen habe, ein paar Proben, und die werden dann abgeschickt. Oder, und das ist wahrscheinlich fast am häufigsten der Fall, man hat noch nichts, aber ich spreche mit dem Regisseur oder der Regisseurin darüber, was das für eine Stimmung ist, was man sich vorstellt. Das ist auch überhaupt kein Problem. In den meisten Fällen haben diese Personen dann auch schon eine musikalische Vorstellung, haben gesagt, oh, hier, da kenne ich ein Stück aus dem und dem Film. So eine Stimmung könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ganz egal, ob das am Ende sich anders anhört, aber von der Stimmung sich da inspirieren zu lassen, ist immer total gut. Und an und für sich arbeite ich genauso, auch wenn auf einem viel einfacheren Level. Wir haben seit der Echoes-Folge, haben wir hier ja auch kleine Musikstücke mit drin, die ich einfach, während ich den Podcast schneide, dann auch mit da drauf, ich mache auch wieder tote Hasenfüßchen, komponiere, weil das sind ganz einfache, da sind nur ganz wenig Flächen. Aber vom Stimmungsbild ist die Arbeit gar nicht unähnlich. Ich überlege dann auch, okay, zum Beispiel bei Blutiger Valentinstag, da gibt es dann den Moment, das Kapitel, wo wir über die Mine sprechen. Und dann habe ich auch mit eher pfeifenderen Synthis gearbeitet, habe ein Glockenspiel drin, was so ein bisschen klingt wie, oder was mich erinnert hat an so Vogelzwitschern, weil da ging es ja auch darum in unserem Podcast, und habe da einfach eine kleine Komposition draus gemacht, um in diese Stimmung reinzuholen. So, und wie das jetzt in dem Fall wäre, kommt halt eben total drauf an. Ich glaube, dass das Spannendste ist, und da spricht man bei allen, würde ich sagen, geht es in all diesen Sachen darum, Kameraarbeit, Schnitt, Licht und Musik, arbeitet man immer ein bisschen in Kontrast zu den anderen Sachen, aber gleichzeitig muss es ein Gesamtbild geben. Und mit Kontrast meine ich, wenn jetzt zum Beispiel, je nachdem, was man jetzt möchte, wenn es jetzt super actionmäßig ist, dann kann das auch alles, dann kann ein schneller Schnitt sein, dann kann schnelle Kamerafahrten, Wackelkamera und dann auch noch eine dynamische Musik. Aber wenn es eher um so eine Stimmung geht, und das schätze ich in dieser Szene total so ein, wenn dort schnell geschnitten wird, würde ich versuchen, mit der Musik eher ein bisschen dagegen zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich diese Dynamik der Schnitte in eine eher ruhigere Musik, aber die das Ganze eher unterstützt, eher unterbettet, mit reinarbeiten. So, und dann gibt es vielleicht eine Szene, die nicht viele Schnitte hat, eine Stelle, wo es eher ein längeres Bild gibt. Und da könnte man dann überlegen, gebe ich dem jetzt musikalisch ein bisschen mehr Drive, um da mit einem Kontrast gleichzeitig ein Gesamtbild zu machen.
Ja. Dankeschön, Matthias. Mhm. Ich bewundere die Arbeit von Komponistinnen für Film und Fernsehen. Also so stark. Ich habe das Gefühl, das wird halt, und jetzt nehme ich das Wort mit Absicht, oft überhört. Ja. Aber eigentlich wird es nicht überhört. Es wird vielleicht nicht so stark gewürdigt, aber und nicht bewusst gehört. Aber die Emotion, und das ist überall. Gerade wir haben ja jetzt auch so ein seit einigen Jahren diesen True-Crime-Boom, mhm, da einfach mal auch bewusst auf die Musik zu hören. Also auch in Dokumentation oder in Features, die sich dokumentarisch geben. Da gibt es auch diese Ambient-Sounds und so. Und das haben alles Menschen komponiert oder gemacht. Und dieses, das hat Ann Nikitin auch gesagt, dass man stellt sich ja in den Dienst des Regisseurs, der Regisseurin. Und dass das auch, dass man sich selbst verwirklichen möchte, aber gleichzeitig auch darauf achtet, was soll denn das Endprodukt sein? Mhm. Und nicht einfach sagt, ich habe jetzt hier das geilste Stück der Welt. Das geilste Stück der Welt kann einfach daneben liegen. Und es gibt auch Beziehungen von Regisseurinnen und Musikerinnen, die ganz lange zusammenarbeiten und auch ganz, ganz, ganz starke Streitigkeiten durchgemacht haben. Die Ursprungs-Duschszene bei Hitchcock, die sollte ohne diese Geigenmusik von Bernard Herrmann sein. Und Hitchcock hat gesagt, er will die still lassen. Das hat sicherlich auch hätte einen richtig geilen Effekt gehabt, auch einen monströsen Effekt. Und Bernard Herrmann hat gesagt, nee, wir brauchen da einen richtigen, so einen Catcher. Und ich meine, er hat dann ein Stück abgeliefert, was neben der Musik vom Weißen Hai eine der größten Horrorfilmmusiken ist, die so viel persifliert wird.
Naja, es ist ja ein bisschen so, wie was ich vorhin gesagt habe. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt die Möglichkeit, dass ich diese Szene, das kann man ja auch mal ausprobieren, ihr schmeißt den einfach rein und macht mal einen Ton aus beim Fernseher und schon hört, mhm, er diese Szene mal ohne Musik. Und ich glaube, dass der Effekt, ich glaube, die Szene ist immer noch groß, aber der Effekt ist eher so, oh, oh, oh. Und ich glaube, der Unterschied ist zu diesem, und jetzt kommen wir zu dem Ding, die Musik arbeitet jetzt nicht im Kontrast zu den Schnitten, mhm, sondern es ist eine schnelle, eine abgehackte, eine Staccato-Musik, mhm, genauso wie die Schnitte. Und das sorgt eher dafür, dass mir die Luft wegbleibt. Das ist eher so ein...
Ja, das passt.
So. Und ich glaube, dass das die Entscheidung richtig ist, dass an der Stelle, genau, weil der Film sonst ja doch trotzdem bis auf einige wenige Szenen eher langsam verläuft, eher viel, ja, über Gespräch. Wir sehen ganz oft Anthony Perkins einfach sitzen, ja, einfach gucken. Und diese Szene, die ballert richtig rein, sodass mir die Luft wegbleibt. Und dass den Leuten im Kino, denen ist bestimmt nicht nur die Luft weggeblieben, sondern die haben auch ein bisschen Pipi gemacht auf dem Kinositz. Ja.
Und ich denke auch, dass diese Musik wichtig für die Zeit war. Ja. Weil heute würde man das, glaube ich, auch anders inszenieren, weil wir ja, das denke ich zumindest, mit dieser Art Musik und nicht gegen Hitchcocks Musik oder von Bernard Herrmann, aber heute so wie überfüttert sind für diese Musik, dass, mhm, man schon gähnt, wenn man weiß, okay, jetzt kommt im Horrorfilm der 5000. Jumpscare und dazu haben wir Geigen, die reingeböllert werden und noch ein Wumms, damit wir uns erschrecken. Da passieren Veränderungen. Da merken die Leute und die Regisseure und Regisseurinnen, dass da das einfach mal stillzulassen, ist vielleicht heute erschreckender. Mhm. Ja, das war meine Beschreibung der Suchtszene und wie die Musik dort verwendet wird.
Ja,
und ich weiß, dass du wir wollen ja nicht immer unsere Punkte ankündigen, aber dass das ein Überraschungspunkt ist.
Ja, ich habe vorher Christoph nicht gesagt, was es hier geht. Mein Punkt, ich habe ja schon angekündigt vorhin, mir ist es nicht so ganz gelungen, meinen Jagdpunkt ohne jegliche Ironie unter die Leute zu bringen. Und jetzt kommt mein moralischer Kommentar dazu. Ich habe nämlich überlegt, was könnte man denn Tolles in den Highlands in Schottland machen, anstatt in den Wald zu gehen und aus Versehen ein Kind zu erschießen? Und da habe ich... Wir sind ja erst ein bisschen Service jetzt auch für euch, ne? Ein bisschen Reiseservice. Habe ich drei Sachen für euch rausgesucht. Der Steel Waterfall ist zum Beispiel eine total schöne Reise wert. Da braucht man kein Gewehr für, da braucht man keinen Waffenschein für. Das ist ganz wunderbar. Das ist der zweithöchste Wasserfall Schottlands. Und der hat eine 120 Meter hohe Fallhöhe. Ich habe mir auch den höchsten Wasserfall anguckt, aber der hier ist viel, viel schöner, weil der kommt so aus so einem schönen Panorama, kommt der raus, man sieht ihn schon von ganz weiter Entfernung und kann den über eine wundervolle Wanderung im Glen Nevis zu Fuß erreichen. Als zweiten Tipp für euch sind auch ganz unterschiedliche Tipps, ja, ist eine wunderbare Auswahl hier. Die Tomatin Distillery, also wer sich für Whisky interessiert oder interessiert, wie das gemacht wird, dann ist der Tomatin Distillery ein wunderbarer Ort in dem kleinen Nest Tomatin. Eine Zeit lang war das die größte Brennerei in Schottland, die jährlich 12 Millionen Liter Alkohol produziert haben. Das ist doch eine ganze Menge. Und mit 315 Metern über dem Meeresspiegel gelegen, ist sie eine der höchstgelegensten Distillerien in Schottland. Und als letztes, und das ist jetzt vielleicht kein Geheimtipp, aber immer noch viel, viel besser als in den Wald zu gehen und auf Kinder zu schießen, ist auf jeden Fall eine Fahrt mit dem Jacobit Express. Den kennt man vielleicht, oder beziehungsweise dieser Jacobit Express, ein dampfbetriebener Museumszug, also ein großer Event damit zu fahren, der fährt von Fort William nach Mallaig und die Strecke führt über den Glenfinnan Viadukt. Und dieses Viadukt ist bekannt aus den Harry Potter Filmen, denn da fährt der Hogwarts Express nämlich lang. Das heißt, näher an diese Erfahrung, an diese Experience im Hogwarts Express zu sitzen, kommt man gar nicht. Das sind drei wundervolle Dinge, die ihr in den Highlands machen könnt, anstatt auf die Jagd zu gehen.
Und wegen der schönen Landschaftsaufnahmen macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn man vorher Caliber sieht.
Ja, na klar.
Kleine Frage, da bin ich jetzt gerade nicht informiert, aber ich weiß, dass du informiert bist. Es ist woanders aufgenommen worden, oder?
Genau, also das, ich glaube, was relativ besonders ist, zumindest wirkt so die Stimmung auch im Internet, auch wie die, also wenn so Ortschaften, die da drin vorkommen, Webseiten haben, dann scheinen die alle relativ stolz auf diesen Film zu sein. Weil ich glaube, das Besondere ist, dass viele Filme vielleicht in den Highlands spielen oder spielen sollen, aber dann ganz woanders gedreht sind. Und ich glaube, es ist was Besonderes, dass dieser Film nicht nur dort spielt, sondern auch zumindest in Schottland und auch in Nordschottland gedreht worden ist, obgleich nicht direkt in den Highlands. Ich kann mir auch vorstellen, dass das aufgrund von Naturschutzsachen und Genehmigungen auch eher kompliziert ist. Und so hat man aber trotzdem sehr, sehr authentische Ortschaften gesucht. Also der Ort, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, ich komme nicht drauf, wie der heißt, auch irgendwas mit C, der ist jedenfalls fiktiv. Und man hat von zwei verschiedenen Ortschaften in Schottland, in der Nähe von Edinburgh, hat man dort als Drehorte genommen. Und für die Highland-Sachen trotzdem, also ich würde fast behaupten, es ist trotzdem im ganz südlichsten Zipfel von den Highlands hat man dort Naturaufnahmen gemacht. Die sind aber phänomenal. Ja. Und da gibt es auch gleich am Anfang eine Szene, wenn die zwei losfahren, dann sitzt Vaughn auch im Auto, der scheinbar auch jetzt nicht so oft dort war, guckt aus dem Fenster und sagt irgend sowas wie fuck. Mhm. Und das einfach, weil er guckt da raus und kann das gar nicht fassen, was er dort sieht. Und genauso geht es mir beim Zugucken auch. Ich denke mir diese Landschaften und vor allen Dingen, das ist ja gar nicht mal so krass weit weg. Das ist ja keine Reise von 25 Stunden, die man da auf sich nimmt. Und das ist so trotzdem so nah gelegen eigentlich, dass man hier so einen abgefahrenen, ich hatte leider noch nicht das Glück, in den Highlands zu sein. Aber ich denke, das ist eine Reise wert.
Und wir sehen diese Landschaft schon, bevor wir einen der Hauptdarstellenden sehen. Gleich am Anfang mit der Musik von Ann Nikitin. Und dieser Film, auch wenn der vermeintlich in einem kleinen Gebiet spielt, hat man das Gefühl, dass ganz doll pauschalisiert jetzt, dass drei Klimazonen dadurch fahren werden, weil wir haben grüne Wälder, wir haben im Städtischen sieht das aus wie im Herbst, das Laub liegt rum bis hin zum Schnee, bis zur Schneelandschaft. Ja. Das haben wir alles da drin. Und das Witzige ist, das Zimmer von Vaughn, das Hotelzimmer, hat genau diese drei Farben. Das hat nämlich eine grüne Wand, dann gibt es weiße Tapete und diese braunen Möbel. Rote, und das ist alles in diesen drei.
Es ist ein grandioser Film.
Wo es auch noch ganz, ganz viel zu entdecken gibt und wir haben uns schon begrenzt.
Auf alle Fälle, es ist ein heftiges Filmgucken, aber das Schöne ist, dass es dem Film nicht darum geht, zu einem Peak aufzubauen, sondern so wie Christoph die Inhaltsangabe vorgelesen hat, nach 10 Minuten, nach einer Viertelstunde passiert ein Unglück. Und es geht nicht darum, dass sich das aufbaut. Und es macht auch nichts, dass man das weiß, sondern weil es geht eben genau darum, diese Balance, diese Entscheidungen, die getroffen werden, damit zu arbeiten, darüber eine Spannung zu erzeugen. Ich glaube, es ist, also den zu kategorisieren ist total schwer, weil der taucht ganz, ganz viel bei Horrorsachen auf, aber den als Horrorfilm zu bezeichnen, ist auch irgendwie total schräg, weil es nicht so richtig stimmt, aber auf der anderen Seite, wenn was Horror ist, dann die Sachen, die in diesem Film passieren. So, und da geht es eben nicht darum.
Das ist der wahre Horror so.
Ja, das ist der wahre Horror und da geht es eben nicht darum, das ist kein Folterfilm oder sowas. Und das also ich will jetzt nicht sagen, dass Straw Dogs oder Deliverance Folterfilme sind, aber die unterscheiden sich schon arg, weil es nicht um Gut und Böse geht, sondern es geht darum, mit den Folgen dieses Unglücks zu arbeiten und darüber eine Spannung, darüber einen Thrill, einen Suspense zu erzeugen.
Und was der Film macht, und ich glaube, das ist das Beste, was ein Film erreichen kann, ist dass man danach darüber spricht. Ich habe mich mit Matthias oder Matthias und ich, wir haben uns darüber eben auch unterhalten, wie würdest du handeln in diesem Moment, wenn sowas passiert?
Ja, ich wäre im Jacobit Express und würde das gar nicht mitbekommen.
Richtig.
Und du wärst wahrscheinlich in der Distillery und wir würden uns schreiben. Wie hast du das gehört? Ja, keine Ahnung. Ich war es ja nicht.
Richtig. Richtig.
Alright. Ich brauche über die Verfügbarkeit, zum Glück ist das Einfachste bis jetzt wahrscheinlich, den könnt ihr euch bei Netflix angucken. Und selbst wenn ihr jetzt, wir wollen auch keine Werbung für Netflix machen, die machen sich auch gerade nicht unbedingt beliebt, aber es ist total gut, dass der Film dort ist und dort liegt. Und selbst wenn ihr euer Netflix-Abo schon gekündigt habt, dieser Film ist auf jeden Fall wert, das nochmal einen Monat zu buchen. Macht das doch, dann könnt ihr noch irgendwelche anderen Sachen angucken. Das ist ja eh der alte Trick. Ich warte darauf, dass eine Serie rauskommt und warte, bis die durchgelaufen ist. Und dann buche ich einen Monat und ziehe mir das Ding einfach komplett rein. Dann cancel ich wieder. Und dann. Das war's zu Caliber.
Caliber.
Wie heißt nochmal die Komponistin?
Ann Nicotin.
Hey!
Jetzt habe ich es mir gemerkt. Ja, es ist nicht einfach, weil der Familienname so schnell ausgesprochen wird. Also es sind da keine langen I's.
Ja, es kann auch sein, dass ich vorhin, dass ich den Wasserfall falsch ausgesprochen habe, weil das ja auch oft dann, das vermischt sich ein bisschen mit dem Gälischen. Und das kann einfach sein, dass dort Sachen ganz anders ausgesprochen werden. Ja. Aber es geht ja auch um den Film und nicht darum, wie wir das aussprechen. Und diesen Film sollt ihr gucken. Und schreibt uns dann, wie das für euch war. Mit diesen Worten ziehe ich mir hier noch so einen Butterball rein.
Und Weidmanns Heil, wa?
Weidmanns Unheil. Ganz wichtig. Weidmanns Unheil. Alright, Christoph. Tschüss.
Tschüss.